An manchen Tagen im Winter haben wir auf den Schnee gewartet. Du hast gesagt, einen Iglu zu bauen sei nicht schwer. Trotzdem waren die kleinen Schneehöhlen, die wir zustande gebracht haben, gerade mal groß genug für unsere Beine. Tage später, wenn der Schnee in sich zusammensank, bekam er eine Kruste wie Crème Brûlée. Du hast mit den Fingerkuppen auf den Eiskristallen gespielt, auf einem unsichtbaren Klavier. Wenn du die Tasten zu hart angeschlagen hast, brach die Kruste mit einem Geräusch, das nur ich hören konnte. Zu Hause schlägt Tom mit den Fingern einen kaum hörbaren Takt auf der Tischplatte. Ich werde schläfrig und versuche es mir nicht anmerken zu lassen. An der Wand neben dem Schrank sitzt eine Fliege, kriecht langsam vorwärts in eine unbestimmte Richtung. Sie scheint selbst nicht zu wissen, wohin. Wie war's in der Uni, fragt Tom. Wie war's im Möbelhaus, frage ich. Beschissener Job, sagt Tom. Ich glaube, ich werde da nächste Woche kündigen. Dann erzählt er von dem Urlaub, den er mit mir machen möchte. Irland, sagt er, da wolltest du doch immer mal hin. Ich sehe aus dem Fenster, an dem sich die Fliege inzwischen niedergelassen hat und nervös hin und her läuft. Tom redet weiter von Irland, dann wird Irland zu Mallorca, zu Amerika, zu den Kanaren. Als er ins Bett geht, tue ich so, als schliefe ich bereits. Er legt sich neben mich auf die linke Seite des Bettes, auf die Decke, nicht darunter. Wenn er vor mir schlafen geht, kann es sein, dass er auf der rechten Seite liegt, obwohl er weiß, dass ich links nicht einschlafen kann. Man braucht einen festen Bezugspunkt im Leben und nichts scheint mir da geeigneter als eine einheitliche Seitenaufteilung der Schlafstätte. Toms Hand schiebt verpackte Daunen mit leisen Knistern beiseite, wandert über meinen Hals, meine Brust. Ich atme in den Bauch. Seine Hand tastet zu meinem Bauch. Ich atme in die Brust. Tastet weiter zwischen meine Beine. Ich halte den Atem an. Er flüstert mir Worte ins Ohr, die ich nicht verstehe. Die rote Leuchtanzeige des Weckers springt auf 23.28 Uhr. Ich habe einen Traum, hast du damals gesagt. Deine Augen verrieten, dass es dir ernst war. Wir gingen barfuß am Strand entlang. Unsere Schultern berührten sich für einen Augenblick. Einen Traum wovon? Fragte ich in dein Schweigen hinein. Du hast auf den Horizont gedeutet. Ich will mich verlaufen, hast du gesagt, und aufhören, eine Narbe zu sein. Das Meer hatte sich versteckt. Ein schmaler Priel bedeckte unsere Füße mit Kälte. Ich wollte von dir wissen, wieso du darauf bestanden hattest, dass wir an diesem Tag ans Meer fuhren. Du hast einen Moment lang überlegt, Sand zwischen den Zehen, hast du gesagt, und gelächelt wie ein unglücklicher Riese. Ich folgte dem dünnen Wasserlauf und wartete auf etwas, das Beständigkeit symbolisieren könnte, das zumindest dem Anschein nach immer da ist, wie Sterne oder Kilometerpauschalen. Mein Fuß berührte die scharfkantige Bruchstelle einer zersprungenen Muschelschale. Sinnlos, hast du gesagt. Und die Luft muss man zerschneiden, sonst reißt sie Wunden. Ich habe nach deiner Hand gegriffen, wollte dich führen, damit du nicht verloren gehen konntest. Du hast dich losgemacht, bist ins Meer hineingelaufen. Die Muschel hatte meinen Fuß verletzt. Das Wasser verschlang deine Beine, deine Hüften, deine Schultern, dein Haar. Meine Schritte folgten dir, saugten sich in den Grund des Meeres. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit verging. Irgendwo unter der Wasseroberfläche bekam ich dich zu fassen, spürte einen Körper, der den Willen zum Atmen verloren hatte. Mit letzter Kraft habe ich dich ans Ufer gezerrt, wo du das Meer ausgespuckt hast, und ich wusste, du würdest mir niemals verzeihen, dass ich dich nicht aufgegeben hatte. Ich flüsterte dir Worte ins Ohr, sprach von dem Haus, in dem du leben würdest, dem Menschen an deiner Seite, der dazugehören würde. Du hast versucht, mich zum Schweigen zu bringen. Erzähle mir nichts von Dingen, die du nicht verstehst, hast du gesagt. Deine Stimme war schwach und ich schätzte die Anzahl der Minuten bis zum Sonnenuntergang. Es waren zu viele, stellte ich fest, als dass man mit Sicherheit durchhalten könnte. Die Schneeglöckchen spielten die Tasten des Klaviers von unten an und brachen durch die verkrustete Schneedecke, während ich die Geschichten vorlas. Du konntest nicht mehr nach draußen, du warst zu krank. Mutter hatte Kakao gemacht, du konntest ihn nicht trinken. Du wolltest nicht, dass Mutter es merkte und hast ihn in den Nachttopf gekippt. Ich habe dir dabei zugesehen. Ich bin ein paar Minuten älter als du, habe ich gesagt. Ich werde immer auf dich aufpassen. An diesem Nachmittag habe ich die ersten Schneeglöckchen des Jahres für dich gepflückt. Du hast gesagt, ich werde fort sein und du wirst es nicht einmal bemerken. Tom ist eingeschlafen. Er liegt immer noch auf der Decke. Seine Augäpfel zucken unter den Lidern. Ich stehe auf und gehe in die Küche. Dort knipse ich das Licht an, reiße einen Zettel vom Notizblock, der auf der Arbeitsplatte liegt, und setze mich an den Tisch. Ich werde fort sein und du wirst es nicht einmal bemerken, schreibe ich. Den Zettel hefte ich an die Nährwerttabelle, die neben dem Tisch an der Wand hängt. Ein Werbegeschenk, orangefarben bedruckter Stoff mit schwarzen Buchstaben und Zahlen, grünen Gemüseabbildungen und leuchtend rotem Fleisch. Die gepackte Reisetasche steht im Badezimmer hinter dem großen Wäschekorb. Sie steht dort seit einem Jahr. Damals bin ich mit Tom zusammengezogen. Ich betrachte den Staub auf dem wasserabweisenden Material. An den Stellen, wo die Reißverschlüsse sind, zieht bei Regen die Feuchtigkeit trotzdem ins Innere. Dann fällt mein Blick auf die rutschfeste Gummimatte in der Badewanne, die seit einiger Zeit Stockflecken hat. Ich streiche mit dem Zeigefinger über die Flecken und es erscheint mir falsch, dass die Verfärbungen sichtbar sind und sich dennoch nicht ertasten lassen. Als ich wieder neben Tom im Bett liege, höre ich ein Summen. Die Fliege hat keinen Weg nach draußen gefunden, irrt ziellos durchs Dunkel, obwohl sie eigentlich zur Ruhe kommen müsste. Wahrscheinlich hat sie schon länger keine Nahrung mehr gefunden. Nach einer Weile gibt sie auf. Ich kann ihre Erschöpfung spüren. Sie wird von ihr aufgefressen. Langsam. Von innen. Ich weiß, was sie jetzt tut. Sie putzt sich die Flügel. So wie alle Fliegen sich die Flügel putzen. Selbst noch kurz vor dem Ende. Sie weiß nicht, dass sie morgen tot sein wird. Sie wird es nicht einmal dann wissen, wenn sie stirbt. Ich habe dir all deine Lieblingsgeschichten vorgelesen. Als die Geschichten ausgingen, habe ich neue für dich erfunden. Es hat nichts genützt. Du warst fort. Ich habe es nicht bemerkt. Vielen Dank.